Das Thema, was ich heute mitgebracht habe, hat mich schon einige Zeit bewegt, eigentlich schon fast 10 Jahre. Ich habe eine Predigt darüber gehört und 2 Artikel gelesen, aber ich dachte, es ist doch wichtig für diese Zeit, in der wir leben. Lass mit mir aufschlagen den letzten Propheten im Alten Testament, Maleachi. Der hat etwas für unsere Zeit zu sagen, wo ich denke, da könnten wir noch ein bisschen genauer drauf schauen. Maleachi Kapitel 3. Und dort lesen wir mal ab Vers 19. Maleachi Kapitel 3 ab Vers 19. Es heißt da: Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden, an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Also hier wird die... dann in manchen Bibeln, in manchen Ländern gibt es dann im 4. Kapitel. 4 ab Vers 1 dann, genau. Hier wird beschrieben, dieser letzte Tag. Und wir wissen, einmal wurde diese Erde gereinigt durch Wasser. Das zweite Mal wird sie gereinigt durch Feuer. Dieser Tag wird hier beschrieben, er wird verglichen mit dem Ofen. Interessant ist aber dabei, dass es trotz dieses schrecklichen Bildes für diese Erde eine schöne Botschaft gibt. Und zwar, die, die Gott fürchten, sie sollen herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ich weiß nicht, wer schon mal ein kleines Schaf gesehen hat auf der Wiese, ein Neugeborenes, die hüpfen ganz unbefangen, sind fröhlich und wissen gar nicht, wo sie hinlaufen, vor lauter Freude, dass sie laufen können, dass das Gras grün ist. Und diese Freude wird hier gegenübergestellt. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Vers, in Vers 23. Und da heißt es, bevor dieser Tag kommt: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wer ist dieser Prophet Elia, der noch einmal kommen soll vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, vor diesem Tag, wo die Erde brennen wird? Wer ist der Elia? Weil er ist wichtig. Er wird hier erwähnt und er hat eine wichtige Aufgabe. Vers 24: Er soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Das sind ein bisschen mysteriöse Verse für manche. Ich habe auch lange drüber nachgedacht und ich bin auch nicht zu einer perfekten Antwort gekommen, aber ich möchte heute mit euch ein wenig eintauchen in diese Thematik. In der Pfingstgemeinde, wo ich früher war, da kann ich mich noch ganz gut an einen Bruder erinnern, war ein Arzt, alleinstehend, und hat gerne viele Geschwister eingeladen zu sich nach dem Sonntagsgottesdienst. Und er hatte eine lange Tafel und dann haben wir uns alle hingesetzt und ein Tischgedeck war aber extra. Und es war auch die nächste Zeit, wenn ich mal bei ihm war, immer extra, hat er ein Tischset extra gedeckt. Ein Teller mit Besteck. Da habe ich gefragt: Mensch, Wolfgang, kommt noch jemand? Nee, das ist für den Prophet Elia. Wie meinst du das? Ja, in der Bibel steht, da kommt nochmal der Prophet Elia, bevor der große und schreckliche Tag kommt. Und wenn er kommt und vielleicht sogar hierher kommt, dann habe ich einen Platz für ihn. Das hat er so ernst genommen. Fand ich damals interessant. Hab nicht weiter darüber nachgedacht, erst als ich diesen Text wieder gelesen habe. Es ist interessant, wenn wir in die anderen Religionen der Welt schauen, die Bahá'í-Religion, die eine sehr machtvolle und einflussreiche Religion in dieser Welt ist, nicht so bekannt, aber vor allem für die Politik ausschlaggebend. Die Politik orientiert sich an den Aussagen der Bahá'í. Und die sagen, dass der Prophet Elia schon da war. Er hat Botschaften gegeben. Sie sprechen von diesem hier, der hier erwähnt war. Und er wurde sogar damals begraben auf dem Berg Karmel. Ja, da, wo dieses Gottesurteil kam. Also die andere Religion, und es gibt noch viele andere, die sich dieses Elias bedienen. Aber was sagt die Bibel genau dazu? Um dem ein bisschen näher zu kommen, habe ich ein paar Texte mir angeschaut und muss sagen, die haben das Ganze erstmal auf den ersten Blick noch ein bisschen spannender gemacht. Lass uns einmal aufschlagen im Neuen Testament, Matthäus Kapitel 17, Vers 10 bis 13. Matthäus 17, 10 bis 13. Kommt gleich danach, nach dem Maleachi. Matthäus 17, 10 bis 13. Da heißt es: Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Also die Juden damals haben auch schon auf den Elia gewartet. Die wussten, uns geht's schlecht. Römer bedrängen uns, unser Gottesdienst ist gefährdet, wir können nicht mehr unsere Religion richtig ausüben. Bald muss der Elia kommen und dann kommt der Messias. Und die Juden haben gewartet. Und sie fragen, wo ist dieser Elia? Und Jesus sagt ihnen, Johannes der Täufer ist der Elia gewesen. Lesen wir mal weiter, Lukas Kapitel 1, Vers 17, ob wir diesem Johannes noch ein bisschen näher kommen in Verbindung mit dem Elia. Lukas Kapitel 1, Vers 17. Da heißt es über Johannes den Täufer. Lukas 1, 17. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Also hier wird gesagt, Johannes der Täufer kam im Geist und in der Kraft Elias und er hatte eine bestimmte Aufgabe, ein Volk vorzubereiten für Jesus. Matthäus Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11. Da haben wir den nächsten Hinweis auf der Suche nach diesem Elia. Matthäus Kapitel 11 und dort Verse 13 und 14. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Also, die Sache ist klar. Bis jetzt haben wir zwei Elias. Wir haben einen Elia, den historischen Elia, der vor dem König Ahab stand und gesagt hat, was tust du? Und der Feuer vom Himmel erbeten hat. Dann haben wir noch einen zweiten Elia. Jesus sagte selbst, er sagt, Johannes der Täufer ist Elia. Aber ich möchte hier nicht aufhören, weil ich glaube, es kommt noch ein Elia. Und dieser Elia, der nochmal kommen soll, der kommt, ehe der große und schreckliche Tag kommt, wo diese Erde tatsächlich brennen wird. Wir können uns nicht vorstellen. Aber da bringt kein Schutzbunker mehr was. Da bringen keine Ausflüchte auf den Mars, wie es heute die Menschen schon planen. Die sagen, wir müssen eine Kolonie auf dem Mars gründen, sonst werden wir nicht überleben. Die Menschheit sucht Auswege, aber es wird kommen, wie es die Bibel sagt. Zurück zu Elia. Schauen wir uns einmal an, wie kann das sein, dass Johannes auch Elia sein kann. Lesen wir im zweiten Buch Könige. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück ins Alte Testament. Zweite Könige, Kapitel 2. Zweites Buch Könige, Kapitel 2. Und dort die Verse 12 bis 15. Elisa aber sah es und schrie, als Elia in den Himmel fahren möchte und er schwebt schon aufwärts mit diesen feurigen Rossen. Eine unglaubliche Szene. Und da schreit Elisa von ganzem Herzen: Mein Vater, mein Vater! Du Wagen Israels und sein Gespann! Und er sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Kurze Vorgeschichte: Elisa bittet um den Segen von Elia. Ich habe ein bisschen zu spät angefangen zu lesen. Lesen wir noch einmal ab Vers 9. Bevor Elia gen Himmel fährt, 2. Könige 2, Vers 9. Und als sie hinüberkam, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Er sprach: Du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Und dann geht Elia aufwärts, lässt den Mantel fallen. Elisa zieht den Mantel an. Und Vers 14 sagt uns dann, Vers 14, und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach: Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Also, wir haben hier eine Szene, die wir im Auge behalten müssen, wenn wir über Johannes nachdenken. Elisa hat Segen erbeten. Und der Segen kommt aus dem Mantel Elias. Wir haben auch schon öfter gehört von dem Kleid der Gerechtigkeit. Dass wir aus uns selbst die guten Werke, das, was Bestand hat, aus Liebe vor Gott, nicht bringen können. Aber wir können uns erbeten, die Gaben des Geistes und den Segen Gottes, um diese Kraft zu bekommen. Johannes der Täufer wandelte im Geist und in der Kraft Elias. Er hatte symbolisch diesen Mantel angezogen. Nicht seine eigenen Werke und seine eigenen Bemühungen, sondern er hat die Kraft von oben erbeten. Und genauso hat es Elisa gemacht. Es ist ein Symbol für diese Übertragung der Kraft, die Gott uns geben möchte. Elia war der geistliche Vater Elisas. Er hat ihn großgezogen, er hat ihn gelehrt. Und Elisa sagt: Bitte, bevor du gehst, gib mir von dem Segen. Und Elia weiß nicht, wie Gott entscheidet. Er sagt: Mal sehen. Aber Gott gibt ihm diesen Segen und es passieren Wunder. Jetzt haben wir diese zwei Personen. Wir haben Elia, den historischen Elia, und wir haben Johannes den Täufer. Und jetzt möchte ich, dass wir ein wenig die beiden anschauen, damit wir von diesen beiden auch auf den dritten Elia schließen können, der für uns, für du, für dich und mich heute wichtig ist, dass wir diesen Elia kennen. Lass uns aufschlagen, 1. Könige, Kapitel 18. 1. Könige, Kapitel 18. Und dort haben wir eine besondere Begebenheit. Bevor wir zu dem Vers kommen, den ich lesen möchte, nochmal ein kurzer Kontext. Das Volk Israel hat sich abgewandt von Gott, wieder einmal, und Gott schickt einen Propheten. Er warnt sie, sie hören nicht, und dann sagt Gott: Wir müssen jetzt einen anderen Weg gehen mit dem Volk. Und Elia verkündet eine Trockenheit für das Land. Und erst dachte man, er ist ein Spinner. Komischer Prophet in einem komischen Fellmantel. Aber es vergeht die Zeit, ein Jahr vergeht. Die erste Ernte kriegt kein Wasser. Ganz mickrige Ernte. Das zweite Jahr vergeht. Wasser wird knapp. Die Tiere sterben. Man kann sie nicht mehr tränken. Die Flüsse trocknen aus im Land. Die Krankheiten nehmen zu. Das Volk wird schwach und elend. Und jetzt wird Elia auf einmal zum Staatsfeind Nummer 1. Man sucht die besten Sondereinsatzkommandos, schickt man in das ganze Land und sucht diesen Verbrecher. Wie kann er es wagen, unser Land zu verfluchen, dass wir kein Wasser mehr haben? Sucht diesen Mann. Und sie können ihn nicht finden. Gott deckt ihn zu. Doch eines Tages sagt ihm Gott: Elia, steh auf und geh, es ist genug. Triff den König. Und wir müssen uns vorstellen, wenn wir eine Begegnung mit einem König der Antike haben, ich erinnere euch an das Buch Esther. Es war seine Frau. Sie wollte mit ihm sprechen. Sie musste vor ihm niederknien. Und wenn er gnädig war, dieses außerordentliche Begehren anzunehmen, mit seiner Frau zu sprechen, dann musste er das Zepter ausstrecken und sie musste es berühren und dann konnte sie erst reden. Ein König der Antike muss nur mit der Wimper zucken zu seinem Soldaten und die Köpfe rollen. Da gibt es kein langes Gerede. Und Elia kommt jetzt vor diesen König. Und der König in Vers 17 sieht Elia. 1. König, Kapitel 18, Vers 17. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Und Elia sagt jetzt: Lieber König, lass uns treffen mit ein paar Philosophen und Theologen und wir besprechen mal dieses Thema in einem Symposium, ein paar Tage oder Wochen oder Monate in einem Dialog. Nein, er spricht ihn deutlich an, den König, der die Macht hat, ihm sofort das Leben zu nehmen und sagt: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, Vers 18, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Elia zeigt keine Angst. Er hat keine Menschenfurcht. Und so kann nur jemand reden, der in Gott geborgen ist. Lass uns anschauen im Neuen Testament den Johannes in einer ähnlichen Situation. Markus Kapitel 6, Vers 18. Markus Kapitel 6. Eine kleine Zusammenfassung, warum Johannes im Gefängnis sitzt und später auch die Todesstrafe erleidet. Johannes hatte nämlich zu Herodes gesagt: Es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Muss ich mir überlegen. Hatte Johannes nicht eine wichtige Aufgabe? Seine Aufgabe war es, ein Volk vorzubereiten für Jesus. Musste er dann so unklug einen Staatsmann, der nicht mal ein Jude war, sagen, dass er moralisch nicht korrekt lebt? Und konnte er nicht, als er dann im Gefängnis war, nochmal mit der Frau von ihm sprechen, weil die war ziemlich böse auf ihn, und sagen: Es tut mir leid, eigentlich geht es mich gar nichts an. Es ist eure familiäre Geschichte. Ich habe damit nichts zu tun, ich habe eine andere Aufgabe. Tut mir leid. Nein, Johannes fühlt sich hier vom Geist Gottes bewegt. Er ging im Geist und in der Kraft Elias und er sprach diese moralische Verfehlung des Königs an und hatte keine Angst vor den Konsequenzen. Er wusste, wo das endet. Er wusste, dass die Frau dieses Mannes auf ihn einen Hass hat, der ihm das Leben kosten wird. Aber er konnte nicht Kompromisse hier machen. Er konnte nicht schönheißen, was schlecht ist. Und was bei beiden Männern hier auffällt, ist, sie haben keine Menschenfurcht. Das heißt nicht, dass man frech sein soll und respektlos. Das ist was ganz anderes. Diese Männer hatten Menschenfurcht abgelegt, weil es um Gottes Gebote ging. Ich mache hier immer gerne eine Klammer und spreche die Jugendlichen an. Ich habe ja schon in einigen Einrichtungen gearbeitet. Pflegeeinrichtungen, Schule, in Handwerksbetrieben, am Fließband, verschiedene Dinge schon so. Mein Geld hier und dort verdient. Und da lernt man auch die Azubis kennen. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da kam eine junge Dame, die war ziemlich frech. Die hat gedacht, die kann schon alles. Und der Chef hat sie mal zur Seite genommen und hat sie instruiert. Und da hat sie ihn einfach respektlos behandelt. Am nächsten Morgen komme ich in die Frühschicht und sie ist nicht da. Wo ist denn die Samira? Und dann kommt nicht mehr. Ja, der Chef hat sie gekündigt, fristlos. Was auch richtig war. Denn es ist was anderes, durch Gottes Geist mutig für seine Wahrheit einzustehen, als frech irgendwelche Bedürfnisse, die man selbst hat, durchzuzwingen oder darauf zu bestehen. Also, ich möchte nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Menschenfurcht heißt nicht, dass man die Menschen nicht mehr respektiert. Es heißt, in Liebe auf die Menschen zugehen, gerade bei Vorgesetzten Respekt zu zeigen und Vorsicht. Aber wenn ein Kompromiss im Spiel steht, mit Gottes Geboten, keine Angst zu haben. Es gibt hier keinen Kompromiss. Wir denken an Daniels Freunde. Die haben die große Statue aufgebaut, Musik gemacht und dann sind alle niedergefallen. Und die drei nicht. Und wir haben gerade vor kurzem in der Schule das Bild ausgemalt mit dieser Situation. Und da hat ein Kind etwas erkannt, das habe ich selber nicht gesehen. Da standen die drei Freunde und ganz rechts im Bild war noch ein Kind, das hat einen dieser drei noch am Kleid runtergezogen. So nach dem Motto, jetzt bück dich halt. Sonst kriegst du noch Ärger. Aber die drei blieben stehen. Und was war die Antwort zum König? Der König war böse. Siehst du, er wurde knallrot im Gesicht. Und die sagen, erstmal müssen wir dir gar nicht antworten auf diese Frage. Ich glaube nicht, dass es freche Männer waren. Aber in dem Moment haben sie keinen Kompromiss gemacht. Sie haben gesagt, wir müssen dir gar nicht erst antworten. Unser Gott kann uns retten. Und wenn er es nicht macht, sei er trotzdem gelobt. Aber wir brauchen nicht mehr weiter diskutieren. Es gibt hier keinen Kompromiss. Und genau diesen Geist hatte Elia, genau den gleichen Geist hatte Johannes, genau den gleichen Geist sehen wir auch im Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Er ging mit Liebe auf die Menschen zu, aber wo es um die Gebote Gottes ging, war er kompromisslos. Er hat nicht gesündigt. Eine kleine Geschichte erzähle ich vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung. Die kann ich nicht vergessen, weil die war einfach besonders. Ich habe studieren angefangen im ersten Semester und ich habe vorher, als ich zum Glauben kam, einen Kompromiss gemacht beim Sabbat. Ich bin zu einer Veranstaltung gegangen, wo ich wusste, es gefällt Gott nicht. Und die Meinungen waren gespalten in der Gemeinde. Sogar der Prediger hat gesagt, du, wenn du es in Liebe tust, kannst du hingehen. Manche Geschwister haben gesagt, Mensch, mach dir keinen Kopf, ich gehe am Sabbat auch Skifahren und so. Es muss sich gut anfühlen. Aber es gab auch Leute, die haben gesagt, nein, das gehört nicht zum Sabbat. Und mein persönliches Gewissen hat mir auch gesagt, das passt nicht. Aber ich hatte schon zugesagt und der Druck wurde größer, größer, größer. Schlussendlich habe ich mich entschieden, ich gehe dahin. Ich habe danach mich schlecht gefühlt. Ich habe gewusst, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich habe einen Zettel genommen, habe darauf geschrieben, diese Erfahrung, und habe Gott versprochen, schriftlich, ich möchte nie mehr einen Kompromiss machen, wenn es um den Sabbat geht, dass ich zu irgendeiner weltlichen Veranstaltung gehe. Oder was auch immer, Arbeit oder irgendwas. Und habe das unterschrieben, mit Datum, und weggelegt. Und es hat nicht lange gedauert, bis dieses Versprechen geprüft wurde. Da kam ich in die Uni, und dann wurden die Prüftermine vorgelesen und dann war eine Prüfung Mitte Februar, 18 Uhr abends am Freitag. Das ist schon stockdunkel. Und der Vorlesungssaal voll, ja, 500 Studenten, weiß gar nicht mehr wie viele. Dann bin ich vorgegangen zu der Dozentin hinterher, habe gesagt, tut mir leid, aber an dem Datum kann ich nicht mitschreiben. Warum? Es geht um mein Glauben. Ich kann da nicht mitmachen, weil ich halte den Sabbat und das geht nicht. Also, das geht ja gar nicht. Ja, sag mal deinem Priester, du brauchst eine Sondergenehmigung. Ich sage, ich habe keinen Priester. Ja, dann geh mal zu deinen Leuten, mit denen du dich triffst. Das sind ja anständige, vernünftige Menschen. Sag ihnen, wir haben kein Personal, keine Zeit, keine Mittel, dich extra zu betreuen. Das ist ein Blödsinn. Du machst damit. Dann habe ich gemerkt, mit der kann ich nicht diskutieren. Hab mich vom Acker gemacht. Und habe dann nachgedacht, gebetet, bin 2 Wochen später wieder hin, in ihr Büro, in die Sprechzeit. Und als sie mich gleich sah, sagt sie, ah. Also war nicht so erfreut. Und dann habe ich mit ihr gesprochen, musste mir dann eine Predigt von ihr anhören, wie doof ich bin und wie unnötig solche Menschen für die Gesellschaft sind. Habe mir alles angehört. Dann habe ich gesagt, okay, aber finden wir jetzt eine Lösung oder nicht? Hat sie gesagt, gut, gehen Sie, ich finde was für Sie. habe auch dann einen Extratermin bekommen. Hat mir leid getan, dass ich so Umstände gemacht habe, aber es ging nicht anders. Es gab keinen Kompromiss. Auch wenn ich abbrechen hätte müssen, das Studium, wäre das die Konsequenz gewesen. Es gibt Schlimmeres. 3 Jahre später, ich habe versucht, diese Dozentin zu vermeiden. Ich bin in keine Vorlesung gegangen von ihr. Sie hat mich nicht so gemocht, ich habe sie auch gemieden, wie es ging. Und jetzt, ein paar Jahre später, ich habe mit einer anderen Dozentin zusammengearbeitet und die wollte so ein großes Projekt aufziehen. Und da bin ich auch mal hin in diese Vorstellung. Da kam noch eine Projektmanagerin von Siemens und war eine ganz große Sache. Und die hat da ganz wilde Theorien aufgestellt, wie man ein Projekt zum Erfolg bringt. Und ich war da nicht so begeistert von. Ging dann raus aus diesem Gespräch in den Aufzug. Und es war so ein kleiner Bücheraufzug. Der war nur so lang. Und dann ging ich da rein und die Tür ging gerade zu. Und dann kommt eine Hand rein. Und dann kommt diese Dozentin auch in den Fahrstuhl, die ich am ersten Semester mit der Prüfung da ein Problem hatte. Und dann stehen wir so Nasenspitze an Nasenspitze. Und dann sagt sie, na Herr Stricker, was halten Sie von diesen Theorien? Die war auch in dieser Sitzung. Und dann gucke ich sie an und sage, totaler Schwachsinn. Und dann schaut sie mich an und sagt, Herr Stricker, ich bin begeistert. Endlich mal jemand, der auch die Sache hier so sieht wie ich. Und auf einmal wurden wir ganz gute Freunde. Und die hat mir auf dem Flur Süßigkeiten entgegengestreckt und hat mich auf einmal ganz, ganz, ganz umworben. Ja. Also so schnell kann sich ein Blatt drehen. Man muss der Sache nur mal Zeit lassen. Aber keine Kompromisse zu machen, wenn es um die Gebote Gottes geht, lohnt sich immer. Auch wenn es erst aussieht, als ob es ein Nachteil ist. Weniger Geld, vielleicht eine Position runter in der Firma. Die Frau ist enttäuscht oder der Mann, wenn man einen ungläubigen Partner hat. Es scheint, dass es leichter ist, einen Kompromiss zu machen. Aber schöner ist die Erfahrung mit Gott, wenn man keinen Kompromiss macht. Bei Johannes dem Täufer ging es auch anders aus. Er wurde nicht wie Daniels Freunde errettet. Sein Kopf wurde serviert auf einem Tablett. Aber auch wenn das passiert, können wir mit gutem Gewissen sagen, wir waren unserem Gott treu. Und das ist mehr wert als ja, ein paar Tage länger hier auf dieser Erde. Gehen wir zu der nächsten Eigenschaft, die beide hatten. Schlagen wir auf 1. König, oder wenn wir gerade in Markus sind, bleiben wir da. Ich schaue da. Markus Kapitel 1. Markus Kapitel 1, da lesen wir von Johannes in Vers 6. Markus Kapitel 1 in Vers 6. Da heißt es, Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Wir merken, er trug ein spezielles Gewand und er aß Heuschrecken und Honig. Jetzt, ob das ein Buchstabendreher war im Griechischen und ob das dann das Johannesbrot ist oder ob es diese Heuschreckenart ist, die rein ist, gibt es im alten Mose auch. Da gibt es bestimmte Arten, die werden als rein deklariert. Lassen wir es mal stehen. Auf jeden Fall, er hat sich nah an der Natur gehalten. Gehen wir mal zum Elia, 1. Könige 17. 1. Könige Kapitel 17. 1. Könige Kapitel 17. Er kommt zu dieser Witwe, 1. Könige 17, und da heißt es ab Vers 10, 1. Könige 17. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, sieh, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hol mir noch ein wenig Cola und Kaffee, dass ich trinke. Steht was anderes. Steht Wasser. Und was kam dann noch? Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir auch noch ein... Na, was soll ich da reinmachen? Ihr denkt es euch aus. Bring mir auch ein bisschen Brot mit. Ich möchte hier jetzt keine extreme Lebensstilfragen aufmachen. Das lohnt sich nicht. Es geht auch hier nicht um Fleisch, vegetarisch, vegan. Es geht hier um einen bewussten Blick auf den Lebensstil. Wir haben gesehen, Johannes war nah an der Natur. Elia auch. Er hat nicht verlangt nach großen, üppigen, ausschweifenden Mahlzeiten, sondern, wie heißt es auch für uns in der Endzeit, Wasser und Brot sei euch gewiss. Das heißt, wenn möglich, so unraffiniert wie möglich das Essen zu sich nehmen. Und ich glaube, darin steckt alles. Es gibt auch ganz humorvolle Veganer, die reden da viel über Veganismus, aber essen am Tag 30, 40, 50 Gramm Zucker extra in allen Produkten und verschiedene raffinierte Öle aus der Industrie. Da kommen sie am Schluss auch nicht besser weg. Es geht darum, bewusst anzuschauen, was ist nah an der Natur. Und da gibt es ganz verschiedene Wege, wie wir da hinkommen. Im Gebet kann das Gott einem jeden zeigen und wir wissen ja auch so viel. Aber blättern wir noch ein bisschen weiter im zweiten Buch Könige, Kapitel 1, ab Vers 8. Zweiter Könige, Kapitel 1, ab Vers 8. Da heißt es, sie sehen jemanden von Weitem, ab Vers 7 können wir schon lesen, er sprach zu ihnen eine Wache, von welcher Art war denn der Mann, der euch begegnete und das zu euch sagte? Sie sprachen zu ihm, er hat langes Haar und einen Ledergurt um seine Lenden. Und die sprachen, es ist Elia, der Tischbiter. Das heißt, dieser Mann, sowohl er als auch Johannes, hatten einen Wiedererkennungswert. Bei beiden wird die Kleidung erwähnt. Und da möchte ich jetzt auch kein Fass aufmachen, was dazu gehört und was nicht. Aber ich denke, es lohnt sich, noch einmal darüber nachzudenken, ist mein Lebensstil vom Äußeren, von der Ernährung gefällig für Gott? Tue ich ihm damit eine Ehre? Ich glaube, diese Frage führt einen dann immer weiter, wo man sich einfach gut fühlt und das Richtige auch tut. Wir kommen langsam zum Schluss und dann möchte ich auch die Auflösung geben. Aber bevor wir das machen, noch eine Parallele zwischen beiden. Wenn wir gerade im ersten Buch oder bei den Königen sind, gehen wir nochmal ins erste Buch Könige und dort lesen wir Kapitel 18. Erstes Buch Könige, Kapitel 18. Erstes Buch Könige, Kapitel 18. Da haben wir das Nachklingen dieser Situation auf diesem Berg, wo diese Entscheidung fiel, wer ist der wahre Gott? Und Ahab muss eingestehen, okay, ich muss mein Haupt verneigen. Hier ist Gott, der spricht. Ich kann nichts mehr machen. Und was macht Ahab jetzt? In Vers 41. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es regnen. Sehr regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, Elia wusste, nach dieser Erfahrung, der König, der sowieso nicht viel mit Gott zu tun hatte, wird das nicht so schätzen. Aber was macht Elia? Elia geht nicht erst essen und trinken. Es heißt, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie. Das heißt, wie gehen Menschen mit Erfolgen um? Der König Ahab, gut, er hat überlebt, könnte man als Erfolg für ihn sehen. Im Angesicht dieser Situation wäre er auch leichtes Opfer der Flammen geworden oder von Elia selbst. Aber nein, nach dieser Begebenheit, die wirklich ergreifend war, geht er erstmal und lässt essen und trinken. Elia aber geht und dankt erstmal Gott. Er könnte sagen, wow, das war ein starker Tag. 500 Propheten von der anderen Mannschaft sind weg. Sogar der König zieht seinen Hut, muss weg. Da bin ich. Nein, Elia dankt erstmal Gott. Er bückt sein Haupt. Ein Zeichen, wie wir mit Erfolgen in unserem Leben auch umgehen können. Erstmal Gott danken. Danach können wir immer noch essen und trinken und uns freuen. Dagegen ist Gott nicht. Aber lass uns nicht vergessen, für die Segnungen, die wir haben, Gott zu danken. Bei Johannes im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 29, haben wir eine ähnliche Begebenheit. Johannes Kapitel 1, Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. In Lukas 3,16 sagt er auch: Ich bin nicht wert, ihm die Schnürsenkel zu lösen an seinem Fuß, an seinem Schuh. Das heißt, auch Johannes, dem die Massen nachgefolgt sind, er hat getauft, Hunderte. Der Mann war erfolgreich. Johannes, was soll ich tun? Johannes, wie machen wir es da? Die Politik Jerusalems kam zu ihm. Die fein gekleideten, alle waren da. Aber sobald Jesus da ist, erkennt Johannes, wer er ist. Und er sagt: Ich bin gar nichts. Und das ist eine große Erkenntnis, an der wir oft vorbeischlittern im Alltag. Es läuft gerade ein bisschen besser. Und dann vergessen wir oftmals, woher das ganze Gute kommt. Und auch die schlechten Tage. Um den Gedanken abzuschließen, lass uns noch einmal in Maleachi reingehen. Und ich werde euch dazu noch einen Schlüsselvers vorlesen. Maleachi Kapitel 3. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. In einigen Kernaussagen möchte ich jetzt runterbrechen, auf was ich warte. Ich warte nicht auf eine Person, die sich an einen Tisch setzt und mit mir zu Mittag isst. Ich glaube auch nicht, dass der Elia schon da war und anderen Religionen Botschaften gegeben hat, die wir lesen müssen. Ich glaube aber, dass es zur letzten Zeit, in der wir leben, bevor Jesus wiederkommt, Menschen gibt, die um den Mantel Elias bitten, der ein Symbol ist für die Gerechtigkeit Jesu, für die Kraft und für den Geist Gottes, die darum bitten und sagen: Ich möchte ein kräftiger, geisterfüllter Christ sein. Ich will nicht ständig meinen Kopf hängen lassen, immer hinfallen und stolpern und lange liegen bleiben und mich so wie ein Durchkriechen durch dieses Leben. Nein, ich möchte Kraft. Das bedeutet nicht, dass es keine Probleme gibt, keine Verfolgung gibt. Aber ich möchte den Geist und die Kraft. Ich glaube, der Elia, der noch einmal kommen soll, ist eine Bewegung von Menschen, und ich bin mir sicher, dass auch Adventisten dabei sind, eingetragen in Gemeindebüchern werden bestimmt einige dabei sein, aber es werden auch Menschen sein aus anderen Kirchen, die Gott lieben. Und davon gibt es sehr viele. Die lieben Gott, die sind bereit, alles für ihn zu geben. Und denen wird auch nochmal ein Licht aufgehen, und sie werden einige Wahrheiten, die ihnen noch fehlen, erkennen und vorwärts gehen mit denen, die auch treu sind. Und werden kräftig und stark das Evangelium verkündigen. Und egal in welcher Situation wir uns jetzt gerade befinden, ich weiß, es hört sich immer so an, vielleicht kommt es für manche nach so wie ein Power-Preaching rüber. Ja, der junge Mann, frisch verheiratet, der kennt ja noch nicht die Probleme des Lebens. Wenn der erstmal da ist, wo wir sind, und dann das Leben mal richtig kennengelernt hat von der Schattenseite, na dann. Ich rede hier nicht von dem Power-Evangelium. Ja, wenn du an Gott glaubst, dann sind deine Geldbeutel voll und auf der Bank da sprudelt alles. Das ist Blödsinn. Ich rede davon, mit erhobenem Haupt, mit Würde und Respekt durch dieses Leben zu gehen und Kraft von Gott zu bekommen. Schaut auf Jesus. Wann hat er den Kopf hängen gelassen? Es gibt nur einen Moment, wo er den Kopf hängen gelassen hat. Wer weiß es wann? Gethsemane, okay, da hat er gerungen, keine Frage. Aber wirklich, wortwörtlich steht in der Bibel nur ein Text, wo es heißt, ich sehe, ganz genau, lesen wir mal Johannes Kapitel 19, Vers 30. Das ist die einzige Stelle, wo wir lesen, dass Jesus wirklich den Kopf hat hängen lassen. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Nicht wie wir auf den Bildern sehen von Jesus, er hängt ganz da und ist ganz... Nein, selbst am Kreuz, als sie ihn angespuckt haben, ihm die Seite durchbohrt haben, er hat geblutet, alles war weg, er hing nackt, das ist eine unglaubliche Scham vor den Menschen. Gottes Sohn. Er hätte nur in Gedanken sagen müssen, Feuer. Und alles um ihn herum wäre sauber geworden. Alles wäre weg, die Probleme wären vorbei. Aber nein, auch da schaut er mit erhobenem Haupte und sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da wollen wir hinkommen. Da wollen wir hinkommen, liebe Geschwister. Zu diesem Geist und zu dieser Kraft, weil da steckt Kraft drin. Wo sehen wir noch Menschen, die es schaffen, mit Würde und mit erhobenem Haupt durch die Welt zu gehen, zu Gott zu stehen, mutig und froh sind, zu Gott zu gehören? Ich glaube, das ist das Gebet, was wir sprechen sollten. Und das Ergebnis ist, dass wir das Haupt nicht neigen, erst dann, wenn wir sterben. Das sollte der Moment sein, wenn wir aufgeben. Weil da ist der Körper entkräftet und der Geist geht auch weg. Bis dahin. Ich zähle noch einmal die Dinge auf. Beide Elias, Johannes und der Elia, hatten Mut. Sie hatten keine Menschenfurcht. Sie hatten Mut, durch dieses Leben zu gehen. Ich kann mich erinnern, vor einigen Wochen hatte ich auch eine Nachricht am Telefon. Rief mich jemand an und ich wusste, diese Person war beim Arzt und die Person rief mich an und sagte, ich muss mit dir sprechen. Und ich wusste schon an dem Tonfall, wie die Person das gesagt hat, ist nicht gut. Und auf einmal spürte ich etwas, spüre ich ganz selten, aber in dem Moment, da ist die Angst hochgekrochen. Das Gefühl fängt irgendwo hier an und geht dann hoch und möchte in die Brust. Und in dem Moment habe ich gedacht, nein. Lieber Gott, was bringt jetzt Angst zu haben? Erstens weiß ich noch gar nichts, muss erstmal reden. Und zweitens, selbst wenn was ist, kann ich gar nichts machen. Das kannst du machen und du wirst zeigen, wie das Ganze wieder gut wird. Und wie oft haben wir solche Momente, die kommen immer wieder im Leben, wo sich die Angst unserer bemächtigen möchte. Eine hohe Rechnung, Job verloren, Kinder machen irgendwas Verrücktes. Es kann alles passieren. Und da kommen die Ängste. Aber was machen wir damit? Lassen wir die Angst hochkriechen, bis sie überall in uns drin ist? Oder geben wir sie ab und vertrauen Gott? Hört sich leicht an, erfordert viel Gebet, ist aber machbar. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, da habe ich schon kleine Erfahrungen gemacht. Ich weiß es von gestandenen Christen, die es geschafft haben, freudig und glücklich auch durch Trübsale zu gehen. Heißt nicht, dass wir manchmal wirklich kämpfen müssen, gehört dazu. Aber Gott hilft, liebe Geschwister. Und wir dürfen Mut erbitten von Gott. Nicht nur vor Politikern zu stehen und zu sagen, tut mir leid, machen Sie mit mir, was Sie wollen, aber ich kann nicht mehr mit Ihnen diskutieren. Ich habe gesagt, was Sache ist. Punkt. Ich stehe zu Gott und seinen Geboten. Nicht nur in solchen Situationen, auch wenn die Angst sich bemächtigt während dem Alltag. Beide haben einen Lebensstil, der erwähnenswert ist, nachdenkenswert. Beide haben eine Demut und weisen auf den wahren Gott. Elia fragt, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Johannes sagt, schaut hier, das ist Gottes Lamm. Der Geist des Elia zeigt auf Gott. Und beide haben diese Demut und laufen mit Würde, dennoch mit Liebe und Respekt den Menschen gegenüber durch diese Welt. Liebe Geschwister, das ist mein Wunsch für uns und ich frage euch zum Schluss ganz konkret, möchtest du ein Elia sein?